Kassel, 6. Februar 2017. Vom Süden lernen war der Titel eines Seminars, das an der Uni Kassel stattgefunden hat in diesem Semester. Und heute Abend wurde, wie die Studierenden gesagt haben, dieses Seminar gekrönt von einem Vortrag von Gerd Eisenbürger, Redaktionsmitglied der ILA, und der referierte zur Geschichte der Lateinamerika-Solidarität in Deutschland und in Europa. Gerd, kannst du das vielleicht nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz skizzieren, wie das gewesen ist mit der Lateinamerika-Solidarität?
Ja, die Lateinamerika-Solidarität als tatsächlich Bewegung entstand nach dem Militärputsch gegen die Regierung von Salvador Allende am 11. September 1973. Da sind spontan in vielen Städten gab es Kundgebungen gegen diesen Militärputsch, und es haben sich dann in der Folge in relativ kurzer Zeit 150 Solidaritätsgruppen gebildet, die über die Situation in Chile informiert haben, die Familien von politischen Gefangenen unterstützt haben, die den chilenischen Flüchtlingen, die hier nach Deutschland kamen, geholfen haben, irgendwo sich einzugewöhnen, sich einzuleben, aber vor allen Dingen das Ziel hatten, den Widerstand gegen die Militärdiktatur in Chile zu unterstützen.
Und wie ging das nach den ersten Anfängen dann weiter? Also ich meine, wir haben heute eine völlig andere Situation. Also wir haben Internet, die Vernetzung ist ganz anders. Es gibt soziale Netzwerke, also das musste ja auch irgendwo wie gehen.
Ja, das war die Chile-Solidarität der 70er Jahre. War eine sehr lokal geprägte Bewegung. Es gab in den meisten Städten, in allen Universitätsstädten, aber auch in vielen großen Mittelstädten, gab es Solidaritätskomitees, die dann mit Infoständen, Abendveranstaltungen, Konzerte mit chilenischen Gruppen, kleinen Publikationen, die sie erstellt haben, in ihrer Stadt versucht haben, Informationsarbeit zu machen. Wir haben dann als ILA 1976 unsere Zeitschrift gegründet, die eigentlich weniger anfangs über Lateinamerika berichten wollte, sondern die Gruppen untereinander vernetzen wollte, weil es halt diese Strukturen von Netzwerke und Internet noch nicht gab, wo dann die Gruppen dann ihre Zeitungen ankündigen konnten, ihre Veranstaltungen bewerben konnten oder sagten, wir haben aus Chile oder aus den in Paris saßen dann zum Beispiel zwei wichtige Musikgruppen, Inti Illimani, und wir haben die eingeladen und die kommen nach Deutschland, welche Gruppen würde mit denen ein Konzert veranstalten. Das wurde so, Sachen wurden dann über solche Zeitschriften wie die ILA oder das ILA Info, wie es anfangs hieß, und über Bundestreffen, die es dann regelmäßig gab, so koordiniert, dass man halt dann gemeinsame so eine Veranstaltungsreihe dann organisiert hat oder eine große Demonstration organisiert hat. Dafür gab es dann in regelmäßig, ich glaube bei Chile so jetzt anfangs zweimal im Jahr Bundestreffen wurde das, und dann gab es auch Landestreffen. Das wurde so, aber es wurde alles über persönlicher Ebene so koordiniert.
Jetzt ist es ja so, dass es ja vergleichsweise gesellschaftlich gesehen relativ randständiges Thema gewesen ist. Es gab ja auch Politiker, die gesagt haben, dass man in so einem Stadion, wenn es draußen heiß ist, ganz gut leben kann, ja, also wo Oppositionelle in Chile gefoltert worden sind, also das hat man ja auch alles erlebt. Also wie habt ihr versucht, damals das irgendwie größer zu machen oder mehr eure Basis zu verbreitern?
Ja, die entstanden sind diese Solidaritätskomitees überwiegend im studentischen Bereich, hatten ihre Basis an der Uni, aber man hat dann versucht, welche gesellschaftlichen Gruppen kann man ansprechen. Eine relativ intensive Arbeit ist in die Kirchen reingelaufen, weil auch in Chile damals auch Christen verfolgt wurden, also christliche Aktivisten auch verfolgt werden von der Diktatur. Da gab's eine relativ breite Unterstützung. Man hat auch versucht, in die Gewerkschaften rein. Da war es schwieriger damals. Also in den Kirchen war es einfacher. Man hat halt versucht, welche Gruppen in der deutschen Gesellschaft kann man sensibilisieren, wenn man ihnen dann das Schicksal ihrer Pendants in Chile so vor Augen führt. Gab auch die Parteien rein, also die sagen, Jungsozialisten, die haben standen, weil in Chile wurden die Sozialisten auch verfolgt. Also man hat versucht, so zielgruppenorientiert zu arbeiten.
Mhm. Und es gab ja dann sozusagen, also Chile war ja so ein Modell, so hast du es vorhin in deinem Vortrag beschrieben, man war halt dagegen, man war gegen die Diktatur, klar, ja. Dann gab es Ende der 70er Jahre, so wie du es ausgeführt hast, ja, da bekam man Nachrichten aus Mittelamerika, die Sandinisten haben 1979 also letztendlich die Macht übernommen in Nicaragua, Triumph der Revolution. Wie hat sich eine solche Bewegung dann ausgewirkt?
Ja, das war für viele Leute, und da zähle ich mich, da war ich dann schon, ich komme aus der katholischen Jugendarbeit, aber dann, das war für uns alle so ganz toll. Das war im Prinzip die Idee, eine neue Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft, eine demokratische Art von Sozialismus im Gegensatz zu den autoritären Modellen in Osteuropa. Das fanden viele Leute hier aus ganz unterschiedlichen Hintergründen sehr faszinierend, weil auch in Nicaragua sehr viele unterschiedliche Leute, sehr viele Christen waren daran beteiligt, Sozialisten waren beteiligt, Kommunisten waren beteiligt, und das fanden dann viele Leute hier faszinierend und haben gesagt, das ist so ein Modell von Entwicklung und vom Aufbau von einer neuen Gesellschaft, was wir uns auch erträumen, und deswegen wollen wir das unterstützen. Und da haben sich dann Solidaritätsgruppen gebildet. Später wurden dann Arbeitsbrigaden nach Nicaragua organisiert, die dann bei der Kaffeeernte geholfen haben, irgendwas gebaut haben. Es gab in vielen Städten Initiativen, eine Städtepartnerschaft zwischen einer deutschen und nicaraguanischen Stadt. Da gab es ein relativ breites Spektrum von Aktivitäten, was auch dann sehr stark über das studentische Milieu hinaus auch gewirkt hat. Gell? Also wenn dann eine Städtepartnerschaft, da musste man ja auch eine Mehrheit im Stadtrat für bekommen. Die musste man organisieren. Das heißt, man musste auch dann sozusagen Lobbyarbeit bei den politisch Verantwortlichen. Es waren dann meistens Städte, wo SPD oder rot-grüne Regierungen waren. Und da musste erstmal dann bei den Parteien dafür auch Lobby. Aber da haben auch viele Leute auch sehr viel gelernt. Also Solidaritätsbewegung war immer auch eine Bewegung, wo die Leute, die aktiv waren, gelernt haben, politisch zu agieren, Zusammenhänge zu erkennen oder auch zu gelernt haben, auch mit Widersprüchen umzugehen, weil es war nicht alles, was in Nicaragua gemacht wurde, war toll, sondern bei vielen Sachen hat man gesehen, es war sehr seltsam. Und da muss man halt, ja, wie geht man damit um? Einerseits ist die Richtung ist richtig, aber es gibt dann auch im einzelnen Bereich Punkte, die wir falsch finden. Also da war die Solidaritätsarbeit vor allen Dingen auch, nicht vor allen Dingen, aber auch sehr stark ein Moment von Lernen, von politischer Bildung auch, von Lernen in Learning by Doing, würde man heute sagen.
Jetzt ist es ja so, also im Falle Nicaraguas kam 1990 die relativ kalte Dusche, die ja viele aus der Solidaritätsbewegung hier erwischt hat, weil man dachte ja immer, das Volk steht wie ein Mann hinter dieser Regierung. Muss man natürlich auch dazu sagen, dass ein Zermürbungskrieg von den USA finanziert sozusagen, den halt zusätzlich das Leben schwer gemacht hat. Wie haben sich solche Entwicklungen ausgewirkt auf diese Solidaritätsbewegung, die damals ja auch dann wirklich eine relativ breite Basis in Ländern wie der Bundesrepublik hatte?
Ja, zuerst war es so die ganzen 80er Jahre durch, als es diesen Zermürbungskrieg, der von den USA unterstützten Contras gab, war das natürlich auch sehr stark Thema der Solidaritätsarbeit. Es wurde also nicht nur, dass man gesagt hat, man unterstützt irgendwelche Projekte in Nicaragua, sondern man thematisiert, bekämpft die Leute, die die Revolution in Nicaragua und den Veränderungsprozess bekämpfen. Also es wurde dann auch sehr stark halt immer wieder, es gab Demonstrationen, Mahnwachen vor US-amerikanischen Konsulaten oder vor der Botschaft in Bonn. Es haben Leute vor der Botschaft in Bonn vor der US-Botschaft einen Hungerstreik gemacht und so. Also da wurde halt auch immer gesagt, hier, dass es in Nicaragua vielen Leuten schlecht geht und dass es da einen Krieg gibt. Dafür liegt die Verantwortung in Washington und bei auch deutschen politischen Kräften, vor allen Dingen in Unionsparteien, die diese Politik mitgetragen und unterstützt haben. Und dagegen wurde dann auch halt mobilisiert. Und als dann die Wahlen verloren wurden, waren schockiert, weil man eigentlich gedacht hatte, dass trotz dem Krieg steht die Mehrheit der Bevölkerung hinter den Sandinisten. Das war dann ganz offensichtlich nicht der Fall, auch wenn es eine knappe Wahlniederlage, es war keine vernichtende, es war eine knappe Wahlniederlage. Das hat viele Leute auch desillusioniert und hat ihnen auch die Motivation genommen, weiterzuarbeiten. Die Nicaragua-Solidarität ist danach schon deutlich geschrumpft, wobei diese gerade diese Vereine, die so eine längerfristig angelegte Solidaritätsarbeit, die Städtepartnerschaftsvereine und so, die haben eigentlich ihre Arbeit bis heute fortgesetzt. Aber es war schon so, dass man diese Begeisterung, ja, über diese revolutionäre Entwicklung, diese Aufbruchstimmung und so, das war natürlich danach dann weg. Aber man hat gesagt, ja, wir sind jetzt die Kräfte, die wir in Nicaragua jetzt weiter unterstützen können. Es wurden dann Frauen Projekte unterstützt wurden, Umweltprojekte unterstützt wurde weiter, so Agrarkooperativen und so unterstützt. Die Unterstützung für die Sandinisten als Partei, die hat eigentlich nachgelassen, obwohl sie ja dann 12 Jahre später die Wahl wieder gewonnen haben und jetzt seit 2002 ununterbrochen wieder an der Regierung sind. Gerade wurde dann in Ortega, der schon in den 80er Jahren Präsident war, ja mit fast 70% wiedergewählt.
Ja, also so, du hast es, das wäre nochmal ein spezielles Thema sozusagen, also wie sich diese Dynastie Ortega da entwickelt hat. Ich denke, du hast ja immer gesagt, eine kritische, solidarische Begleitung sozusagen, das wäre sicherlich groß, was man da auch noch zu besprechen hätte. Aber nochmal die Frage, also du hast vorhin gesagt, halt auch, als es dann losging, beispielsweise mit der Chile-Solidarität, dann habt ihr natürlich auch euch damit beschäftigt, was machen deutsche Firmen, was machen international agierende Firmen sozusagen in solchen Ländern, die ja zum Teil glücklich waren, dass endlich der Eingriff kam sozusagen. Hat das dann auch dazu beigeführt oder dazu beigetragen, dass hier nochmal so eine Politisierung eingesetzt hat, dass man auch in seinen Strukturen hier vor Ort arbeiten muss? Und nicht nur sozusagen den Blick richtet auf das Tolle, du hast ja Nicaragua selber vorhin als Projektionsfläche halt auch irgendwie beschrieben, also so das, wie siehst du das heute?
Ja, das war eigentlich sehr stark, das war bei Chile-Solidarität und auch bei der Mittelamerika-Solidarität relativ stark, dass man halt gesagt hat, viele Gründe für, dass es in Chile eine Diktatur gibt, dass in Chile Menschen gefoltert und ermordet werden, dass Nicaragua in einen Zermürbungskrieg gezwungen wird. Da gibt es Verantwortliche, die sind hier und wir müssen diese Verantwortlichen auch hier beim Namen nennen und auch hier bekämpfen. Und das war auf jeden Fall ein Politisierungsschub und sehr viele Leute, die auch in der Mittelamerika-Solidarität, Nicaragua-Solidarität aktiv waren, als sie dann sich weniger zu Nicaragua nach 1990 engagiert haben, haben wir nicht aufgehört, politisch weiter tätig zu sein. Haben sich dann halt in anderen Bereichen, sei es im parteipolitischen Bereich bei den Grünen oder sei es irgendwie in Umweltinitiativen oder haben dann auch weitergearbeitet und haben dann auch versucht, diese Erfahrungen, die sie in Nicaragua Arbeit gemacht oder auch in Nicaragua selber, wenn sie dann halt als Arbeitsbrigadisten da waren, das in andere Berufsfelder, andere Arbeitsfelder, auch sogar in Berufsfelder auch einzubringen, diese Erfahrungen.
Jetzt vielleicht machen wir nochmal einen Sprung auch zum Abschluss des Gespräches. Jetzt gab es ja in den Nullerjahren, wie sie immer genannt werden, also es gab ja Entwicklungen, wo das neoliberale Modell, wie es immer so zitiert wird, sehr, sehr stark und voll durchgeschlagen hat in Lateinamerika. Chile hat ja sozusagen den Auftakt gemacht damals, also nach dem Sturz, wo Friedman und seine fünf Freunde dann oder die ihr Modell sozusagen durchexerzieren durften mit Unterstützung dieser Regierung. Jetzt gab es ja Entwicklungen in Lateinamerika in der jüngeren Geschichte, wo Beispiele Venezuela, Ecuador, Bolivien, ja, wo linke, explizit linke Regierungen oder die sich so nennen, an die Regierung gekommen sind. Es gab aber keine Solidaritätsbewegung in diesem Sinne für diese Regierung oder für die Projekte, die beispielsweise, also die Bolivarische Revolution oder die La Revolución Ciudadana, wie es in Ecuador genannt wird, in Bolivien. Wie erklärst du dir das, dass diese Entwicklung oder in großen Teilen der Gesellschaft dann hier einfach so wahrgenommen worden, aber es keine Bewegung in diese Richtung gab, da unterstützend tätig zu werden?
Gute Frage. Also es gab ein sehr großes Interesse. Also ich weiß, dass gerade wenn wir dazu Ausgaben, die wurden besonders stark bestellt. Wir wurden sehr viel auch zu Veranstaltungen eingeladen, wo dann ja erzählt man, was passiert da eigentlich im Moment in Lateinamerika, aber was machen diese linke Regierungen und so. Also es war schon ein sehr großes Interesse dran, aber diese Form der politischen Arbeit, die ich dir eben beschrieben habe, diese lokalen Komitees, diese eine sehr lokal gemachte Arbeit, die hat sich sehr stark verändert. Es gab schon, über das Internet und so, das ist auch so eine Plattform, dann Amerika 21 entstanden, die relativ stark so diese Prozesse dann versucht haben, irgendwie solidarisch zu begleiten, indem sie halt vor allen Dingen Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Aber es war tatsächlich so, dass es viele Leute das spannend fanden, sich auch darauf bezogen haben, aber sich dann nicht richtig dafür aktiviert haben. Ich denke, dass es damit zu tun hat, dass sich die politische Kultur insgesamt verändert hat, dass also diese Art, sich jede Woche oder alle zwei Wochen zu irgendeinem Komiteesitzung oder so zu treffen, dass diese Art von politischer Arbeit heute nicht mehr so existiert und dass die Solidaritätsarbeit da keine neuen Formen, die vielleicht jetzt so Solidarität im 21. Jahrhundert darstellen könnte, entwickelt hat. Also das Letzte, wo sich nochmal relativ viele Leute aktiviert haben, war die Solidarität mit den Zapatisten in Mexiko. Da haben sich nochmal sehr viele Leute, und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass insgesamt in der kritischen Linken, der jungen Linken, das autoritäre, antiautoritäre Element also noch eine größere Rolle spielt als früher. Also dass man auch gerade natürlich nach den Erfahrungen von 1990, der Zusammenbruch des realen Sozialismus, dass man gegen alle Modelle von Staatlichkeit, es eine gewisse, zwar ein Interesse, aber auch ein gewisses Unbehagen kommt. Naja, wer weiß, wenn das jetzt wieder so ein Staat, ob da nicht doch wieder was Autoritäres rauskommt. Also dass man da so eine so ein tiefes Misstrauen gegen Linke an der Regierung, auch bei linken Leuten selbst, und dass man eigentlich die größeren Sympathien oder da, wo noch Leute zu mobilisieren waren, waren eigentlich die Bewegungen wie die Zapatisten, die so sehr dezidiert antistaatlich agieren. Also dass man da, glaube ich, so eine, würde ich als eine Erklärung nennen, dass halt eine generelle Staatsskepsis bei vor allem jungen linken Aktivisten da ist.
Und jetzt abschließend noch eine Frage, die Entwicklung aktuell in Lateinamerika. Es gab Wahlen in Argentinien, es gab diese Absetzung von Dilma Rousseff in Brasilien, in Ecuador stehen Wahlen vor der Tür jetzt am 19.02. Evo Morales möchte sich nochmal zum Präsident wählen lassen, obwohl die Verfassung das nicht vorsieht. Venezuela ist in einer vollkommen desolaten Lage. Wie schätzt ihr das jetzt als Experten, die ihr regelmäßig berichtet, momentan die Situation in Lateinamerika ein?
Ja, die linken Modelle sind eindeutig eine Defensive. Die Frage ist, was haben sie überhaupt gemacht? Gell? Sie haben gemacht, alle in der Zeit von einer sehr guten ökonomischen Situation, hohe Rohstoffpreise, sehr günstige wirtschaftliche Entwicklung, haben sie vergleichsweise viel Geld in soziale Projekte. Ja? Also was auch dann in fast allen Ländern oder in allen Ländern, wo linke Regierungen gab, zu einer deutlichen Reduktion von Armut geführt hat. Was sie aber nicht erreicht haben, auch nicht versucht haben in Teilen, ist eine wirkliche Umverteilung hinzubekommen. Selbst eine sehr gemäßigte Umverteilung, klassisch in einem bürgerlich-kapitalistischen Staat läuft Umverteilung ja über Steuern, also dass halt die Leute, die halt relativ hohe Einkommen haben, halt mehr bezahlen müssen und die Leute, die halt was dann eingesetzt wird, um Programme zu finanzieren, um den Staat zu finanzieren, aber auch um Programme zu finanzieren, die den weniger Begüterten zugutekommen. Und das hat außer der Regierung in Uruguay und ansatzweise eine sehr moderate Steuerreform in Brasilien, hat das keine Regierung zum Beispiel geschafft. Also wirklich eine Umverteilung, sondern es wurde in den Jahren von Hochkonjunktur wurde sozusagen das, was zusätzlich reinkam an Geld, wurde in vielen Fällen sehr gut eingesetzt, aber es wurde nicht wirklich die Strukturen von die sehr ungerechte Verteilung von Vermögen, die wurde nicht angegangen. Jetzt ist eine Situation, dass die Rohstoffpreise, es wurde sehr stark auf Rohstoffexport gesetzt, dass die Rohstoffpreise überall stark gesunken sind. Am bekanntesten ist halt das Öl, wo er weniger als ein Drittel von dem Spitzenpreis von vor einigen Jahren ist. Und dass dann diese Länder nicht mehr über die Mittel verfügen, diese Sozialprojekte zu machen, und die Leute deswegen jetzt natürlich enttäuscht sind. Gell? Also dass da und jetzt kommen die Neoliberalen wieder mit ihrem Rezept, habt ihr ja gesehen. Also wir brauchen wieder mehr unternehmerische Initiative und diese üblichen Sachen, und dann wird es den Leuten auch wieder besser gehen. Und da die viele Menschen im Moment das Gefühl haben, ja, es geht ihnen nicht mehr besser, es ist eher so, dass es wieder ihnen wieder ein bisschen schlechter geht, dann auch eine Tendenz dazu gibt, also eher Konservative auch wieder zu unterstützen, wobei dieser Fall in Brasilien, das war ja wirklich eine irreguläre Sturz von Dilma Rousseff, das war ja, würde ich sagen, als kalten Putsch. Würde allerdings auch vermuten, bei der nächsten Wahl hätte sie auch verloren. Aber es war trotzdem keine demokratische Machtübergabe jetzt in Brasilien.
Okay, bis hierher ganz herzlichen Dank und alles Gute. Okay.